Hallo und herzlich willkommen zur picke-packe-vollsten Sendung, die wir wahrscheinlich in 76 Podcast-Folgen aufgenommen haben. Mein lieber Marc, wir haben es letzte Woche leider nicht geschafft, uns irgendwie zu hören. Deswegen müssen wir jetzt 2 Wochen besprechen. Wie sehr freust du dich?
Ey, ich freue mich megamäßig und hoffe, dass das hier nicht nur so ein entspannt lockerer Ritt durch wird, sondern dass wir hier auch wirklich, sagen wir mal, die ganzen harten Themen aus dem Veranstaltungsbereich und was wir sonst noch so am Start haben, alle mit abgerödelt bekommen. Abrödeln! Es tut mir leid,
ich freue mich. Mir blüht direkt auch irgendwie ein bisschen mein Trommelfell auf.
Ja, also ein Hallo an alle da draußen. Es ist natürlich wie immer, damit wir das Brühfrisch für euch da auch um die Ohren knallen können. Mittwoch, es ist 10 Uhr und wenn ihr das hören werdet, dann sind wir sozusagen fast schon ein Hauch von live. Ja, es hat sich einiges angestaut. Bei mir nicht nur Samen, sondern auch anderes. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ziemlich gut. Ich genieße die Weihnachtszeit. Ich bin viel zurzeit auf dem Weihnachtsmarkt, ganz, ganz viel auch irgendwie mit Freunden und Familie unterwegs und es ist wahnsinnig schön. Aber Weihnachtsmarktzeit bedeutet ja auch, da haben wir direkt einen schönen Einstieg, Koggezeit.
Koggezeit.
Du hast nämlich vor 2 Wochen die Kogge eröffnet. Für alle, die Kogge nicht kennen, ein wunderschöner, ja, ich sag jetzt mal Hinterhof im Bereich des Altmarkts. Und wir waren da. Also meine Freundin und ich haben dich natürlich bei deinem großen Christmas-Opening besucht. Und ich sag mal so, also ich für mich persönlich war musikalisch am interessantesten so ein bisschen die Warm-up-Zeit, als du selber noch gar nicht an den Reglern standest, weil ich das ganz spannend fand, was du so auf Autoplay da durchlaufen lassen hast. Ich sag mal so, es gab sehr, sehr viel Jesus-Bezug in der Musik. Das ist mir gleich aufgefallen und ich habe mir das hier folgendermaßen notiert. DC Mark spielt Christenrock.
Das hast du mir ja an dem Tag schon irgendwie näher getragen, was ich für mich gar nicht im Bewusstsein so hatte. Also wie du schon sagst und man muss jetzt dort fairerweise, weil der ein oder andere schon gesagt hat. Also ich bin freundschaftlich verbunden mit den lieben Kollegen vom Hackab Show und die Kogge sozusagen ist halt dort direkt am Altmarkt angeschlossen. Dieser Hinterhof, wie du schon gesagt hast. Und dadurch, dass ich mich dort dann auch ein bisschen darum gekümmert habe, mehr schlecht als recht. Nein, fantastisch. Habe ich mich drum gekümmert. Nee, natürlich, dass das Ganze sozusagen rein dekorativ und soundmäßig ein bisschen ausgestattet ist, ist das so, wenn, du kennst es ja selber auch, wenn du halt in so einer Veranstaltung, ich sag mal, nicht nur rein als DJ irgendwie involviert bist, sondern auch noch ein paar andere Sachen machen musst, ist, finde ich, am ersten Tag immer die Anspannung relativ hoch, weil du hoffst, dass alles irgendwie funktioniert und dieser Fokus nicht unbedingt auf der Musik am Anfang zu 100% liegt und deswegen möchte ich es mal so nett sagen, dass ich da jetzt vielleicht nicht so bei der Kuratierung direkt drauf geachtet habe, was ich dort alles so reingepackt habe. Wie kommst du auf Christenrock?
Naja, ich sag mal so, für uns ist ja Weihnachten zwar das große Coca-Cola-Fest des Kommerz und des Kaufens, aber es hat ja doch irgendwie einen christlichen Ursprung. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum, wenn man einfach so einen Weihnachtssampler durchlaufen lässt, dann doch mal hier und da der liebe Herr von Nazareth erwähnt wird. All in all muss ich ehrlich sagen, es war richtig kuschelig und für alle, die es noch nicht geschafft haben, ihr habt ja jetzt an dem Donnerstag, also wenn ihr das hört, könnt ihr heute Abend nochmal hingehen oder nächste Woche könnt ihr auch nochmal in die Kogge gehen. Das sind die 2 Donnerstage, die du zumindest meines Wissens nach irgendwie da noch terminlich hast. Man kann sich so vorstellen, wenn ihr dort als Gast hingeht, könnt ihr euch eigentlich darauf anstellen oder einstellen, dass ihr direkt persönlich über das Mikrofon und über die Boxen begrüßt, kommentiert, alles, was ihr macht und natürlich dann auch mit einem absoluten Walk of Shame verabschiedet werdet.
Und man muss fairerweise auch sagen, dadurch, dass sich das dann später in Richtung Après-Ski-Party entwickelt, gibt es irgendwie, habe ich mir sagen lassen, dann noch besonders viele Ex-Freundinnen, die ich von anderen Gästen, die dort anwesend waren, erwähnt habe musikalisch, weil es gab zum Beispiel jemanden, der eine Freundin hatte, die heißt Lea. Und ein anderer, der hat eine Freundin, die heißt Olivia. So, und da muss ich mal sagen, war mir natürlich wichtig, den Getränkeumsatz anzukurbeln, indem ich dort einfach dann noch etwas intensiver auf die Namen eingehe. Nee, ich freue mich dort echt auch auf die 2 Sachen, zumindest jetzt, wo du weißt, dass das rein technisch alles läuft, dass auch mittlerweile dort sozusagen noch aufgeforstet wurde. Also es ist eigentlich mittlerweile so eine, ja, du hast aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen kam ich da 3 Tage später an und da hat jemand gesagt, ja komm, ein bisschen mehr Liebe können wir hier immer noch reinstecken. Und auf einmal haben wir jetzt sogar insgesamt, ich glaube, 10 Weihnachtsbäume ausdekoriert in diesem Innenhof. Also es ist wirklich, ich möchte mal sagen, der audiovisuelle Christbaummarkt mit Christbaumkugel DC Mark. Und ich habe mich echt auch mega gefreut, dass du mit deiner Liebsten da war. Und da komme ich gleich nochmal zu dem Thema. Wir hatten das schon mal und mir fällt es wieder auf und ein. Du im Vergleich zu mir bist ja durchaus jetzt dafür zu haben, wenn zum Beispiel Familie oder Freunde, die dich mögen und kennen, zu Auftritten kommen. Ich merke nach wie vor aus irgendwelchen Gründen, wie unangenehm und ich dann irgendwie ich so aus meiner Komfortzone rausgerissen bin. Wie kriegst du das hin, dass das bei dir überhaupt nicht der Fall ist?
Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich glaube, wenn ich hier jeden Gast noch persönlich übers Mikrofon beleidigen würde, Moment, würde mir das ähnlich gehen. Aber so grundsätzlich muss ich sagen, bin ich beim Auflegen immer so fixiert auf das, was ich mache, dass ich relativ schnell vergesse, was um mich rum geschieht. Also für mich ist es auch immer ein bisschen weird, wenn so Familienmitglieder irgendwie da sind bei Auftritten. Auf der anderen Seite macht es mir das natürlich auch leicht, weil ich zumindest weiß, wie ich die musikalisch so ein bisschen glücklich machen kann. Also wenn zum Beispiel meine Mutti mitkommt zur Kiss Kiss Bang Bang in Leipzig, die kommt manchmal so für die ersten zwei Stunden mit. Weiß ich, wenn ich den Elektrofloor öffne, werde ich irgendeinen Deepish Mode Remix spielen und dann wird die ganz, ganz glücklich da irgendwie über die Tanzfläche wandeln. Also das finde ich schon irgendwie auch ganz cool, dann diese Leute bewusst mit abzuholen. Ich hatte jetzt auch, als ich im Sommer auf dem Stadtfest gespielt habe, meine Schwiegereltern mit da. Das war dann schon sehr aufregend für mich, muss ich ehrlich sagen, aber auch da nach 2-3 Minuten, wenn du dann so eine Menschenmasse vor dir hast, du siehst sie ja jetzt nicht mehr permanent. Was wir natürlich in der Kogge gemacht haben, war, uns direkt vor dein DJ-Pult zu stellen. Aber wir haben natürlich auch versucht, tanzenderweise dich auch so ein bisschen aufzumuntern, dass du jetzt hier nicht nur Leute aus ihrem Glühweingenuss rausschreist, sondern es auch wirklich Leute gibt, die dein musikalisches Potpourri wirklich genießen. So, das war schon irgendwie uns sehr wichtig. Also, ich bin da völlig tiefenentspannt. Und ich finde, du hattest jetzt auch keine Momente, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, den kenne ich, das ist mir sehr unangenehm, sondern ich war eher so ein bisschen neidisch darauf, wie du das, was du da gemacht hast, so kannst. Also jetzt nicht unbedingt der musikalische Aspekt, ne? Also so quer durch den Gemüsegarten, das liegt mir auch sehr, aber dieser Moderations- und Animationspart ist schon was, da habe ich nach wie vor eine übelste Hemmschwelle. Also da war ich echt bisschen stolz.
Ja, also das ist...
auf meinen Claim.
Ah, das hast du echt lieb gesagt. Naja, und zwar, ich kam auch darauf zurück, und zwar, meine liebe Mama Mita, kann man ja sagen, hatte und zwar in den letzten Tagen irgendwann Geburtstag und war entsprechend auch auf einer, was ist entsprechend, also wie sich das natürlich...
Liebe Grüße.
Und wie sich das natürlich gehört, also wenn Mama Mita ihren Sohn sehen will, dann ist es natürlich wichtig, dass die mit ihrem... Bänderriss und, oh Gott, wobei, ich will gar nicht, naja, also kurz, also Mama Mita war auf jeden Fall auf einer Veranstaltung von mir und war dort sozusagen auch wirklich sehr, sehr ambitioniert und es waren auch andere Familienteile mit da und ich merkte trotzdem wieder, wie ich mir dachte, oh, ganz ehrlich, setz mir bitte 100 Betrunkene, die ganze Zeit echt vielleicht noch gefühlt 1000 Mal unangenehmer sind vor die Nase. Ich kann damit besser umgehen, als wenn Family da ist, was halt jetzt nicht daran liegt, dass ich sozusagen natürlich jetzt meine Familie oder auch nähere Freunde, Bekannte, Geschlechtspartner nicht mag, sondern dass einfach wirklich ich mir immer denke, ah, ich weiß nicht, dieser Druck. Aber ja, toi, 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 die Sonnenbrille lässt mich dann Gott sei Dank immer zurückerinnern, okay, Sie sehen dich nicht. Nee, aber es freut mich sehr, dass es dir gefallen hat. Uppala. Und dass du sozusagen da auch vorbeigekommen bist. Was hast du denn sonst so weihnachtliches, schönes so in Dresden schon sehen können? Denn ich bin ehrlich, mein Radius hat sich dieses Jahr bis jetzt zwar auch relativ oft ins Zentrum verlagert, aber eigentlich immer ein bisschen unter dem Hintergedanken zu schauen, okay, funktionieren hier noch die kompletten Lichter in der Kogge, funktioniert die Technik, funktioniert der Schneemann und so weiter. Also das heißt, hast du denn eigentlich irgendwelche Special-Tipps oder irgendwelche Sachen, die dich dieses Jahr echt begeistern konnten oder können in Dresden?
Also jetzt nichts, was mich irgendwie überraschen würde. Ich finde nach wie vor den Striezelmarkt sehr, sehr anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Kann das auch nicht so richtig nachvollziehen, wie Leute teilweise quer um den Globus reisen können, um dann irgendwo auf einem Markt für 9 € eine schlechte Pilzpfanne zu essen. Also das ist wird für mich immer ein Mysterium bleiben. Mein liebster Weihnachtsmarkt in Dresden ist und bleibt der Augustusmarkt, der sich am Goldenen Reiter bis hin zum Albertplatz erstreckt, weil ich finde, der ist A, wahnsinnig übersichtlich. Also du findest relativ schnell, was du suchst, nicht so wie auf dem Striezelmarkt, der so ein bisschen ist wie der Irrgarten aus Harry Potter und der Feuerkelch. Also du kommst ja irgendwie noch an 10 fantastischen Tierwesen vorbei, die versuchen dich abzumurksen, bevor du mal irgendwie einen scheiß Langosch-Stand findest. Das ist schon irgendwie zum Kotzen. Fühle ich nicht so, aber den Augustusmarkt finde ich nach wie vor schön. Aber es gab jetzt dieses Jahr weihnachtsmäßig gar nichts, was mich jetzt irgendwie so überrascht hat, wo ich mir dachte, Mensch, das hättest du eher mal entdecken müssen. Oder cool, dass es das jetzt gibt so. Da bin ich noch sehr im normalen Programm gewesen. Ich habe es auch dieses Jahr noch nicht auf den Mittelaltermarkt geschafft, Mittelalter-Weihnachtsmarkt hier im Stallhof. Habe ich noch auf der Liste, weil der eigentlich auch immer ganz schön ist, gerade so kulinarisch gesehen. Aber ja, abgesehen davon, es ist eigentlich eine recht entspannte Weihnachtszeit.
Okay, das sind Sätze, die ich so gerne irgendwann auch mal sagen möchte. Und deswegen lass uns gerne mal einen Switch machen Richtung veranstaltungstechnische Sachen. Und zwar, also ich habe ja bei mir durchaus auch das ein oder andere da. Und ja, wie du schon sagst, also wo hat sich so die letzten Wochen hin verschlagen? Was ist dir irgendwie vielleicht besonders, genau, was, also erstmal, was ist dir besonders positiv in Erinnerung geblieben? So können wir eigentlich mal anfangen in Bezug auf Veranstaltungen und wo auch immer du warst.
Also da kann ich nochmal gut die Brücke zu Weihnachten schlagen, weil wir nämlich besonders positiv war das Event, was ich jetzt am Sonntag, also jetzt vor 3-4 Tagen, je nachdem wann ihr das hört, war ich auf dem Striezelmarkt und da war das queere Glühwein trinken und das ist einmal im Jahr, ist das so ein Ritual, immer organisiert, gemeinsam von meinem besten Freund Basti, liebe Grüße, gemeinsam mit der AIDS-Hilfe. Was so abläuft, es treffen sich halt alle queeren Leute und alle, die sich irgendwie anschließen wollen, also es wird jetzt nicht die Sexualität überprüft quasi beim Treffpunkt, sondern jeder, der da irgendwie Lust hat und sich dazugehörig fühlt oder dazugehören möchte, der kann da sich anschließen und dann läuft man dann quasi als große bunte Gruppe, also es waren einige Drags dabei, es waren Transpersonen dabei, es waren VertreterInnen von verschiedenen queeren Vereinen dabei und halt einfach Leute, die Bock hatten mitzukommen und mit dieser Gruppe sind wir dann über den Markt gelaufen und haben dann Spenden eingesammelt für die AIDS-Hilfe, was, muss ich ehrlich sagen, dieses Jahr wirklich sehr, sehr lustig war, auch wenn ich da selber mal die Hemmschwelle habe, die Leute anzusprechen, aber dann einfach hübsch daneben zu stehen, liegt mir eigentlich ganz gut. Und das große Fazit, wenn ihr mal irgendwann Spenden sammeln wollt für gemeinnützige Zwecke, Kinder sind super. Familien mit Kindern. Ihr braucht einfach nur so ein Tablett mit ganz viel Süßigkeiten drauf und wenn ihr dann einmal diese Kinder für dieses Tablett begeistert habt, dann haben die Eltern ja gar keine andere Wahl mehr, als irgendwas in diese Spendendose reinzuwerfen. Also das war all in all wirklich eine coole Nummer. Wir haben irgendwie über 100 Euro da an Spenden akquirieren können, hatten einen schönen Abend, haben dann noch irgendwie am Punschtürmchen da Rabatt auf den ersten Glühwein bekommen. Also es war wirklich ein sehr, sehr gelungener Abend, auch wenn ich sagen muss, das vorherige Wochenende steckte mir ein bisschen in den Knien noch oder in den Knochen, so sagt man's. Nee, aber das war schon doch eine ganz, ganz coole Experience, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das war irgendwie so das Highlight meiner letzten 2 Wochen, mein weihnachtliches Highlight bis jetzt.
Und wenn ich es einfach mal direkt fragen kann oder nur darf in die Richtung, also das heißt sozusagen, es wurde auch wirklich alles immer durchaus positiv wahrgenommen, weil, also ich muss sagen, ich habe ja die Bilder gesehen und also, weil man würde sagen, also ihr wart ja wirklich schon eine sehr illustre Truppe und ich dachte mir auch so wirklich, wenn ich Zeit gehabt hätte, ich hätte mich 1:1 mit angeschlossen, weil ich mir denke, come on, also ich glaube, da habt ihr natürlich wahrscheinlich auch für, sagen wir mal, rein optisch durchaus für ein, sagen wir mal, gewisses Aufsehen irgendwie erregt oder so. Aber also sozusagen, das war aber auch wirklich alles irgendwie entspannt in die Richtung oder so.
Ja, also cool. War jetzt, es gab natürlich so ein paar typische Dresdner RentnerInnen irgendwie mit ihren Dynamo-Scheiß um, die ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt haben, aber ich kann ja über die auch nur mit dem Kopf schütteln. Also das,
das ist das.
Gibt mir jetzt hier nicht so ein, das beruht so ein bisschen auf Gegenseitigkeit, muss ich sagen. Nee, das war eigentlich ganz cool, aber ich würde erstmal nochmal ein bisschen weiter ausholen, weil doch, wie gesagt, wir haben uns ja jetzt hier 2 Wochen nie gehört. Ich würde das mal so ein bisschen chronologisch aufrollen mit, was bei mir so die letzten Wochen passiert ist und zwar, nachdem ich am Mittwoch vorletzte Woche mittlerweile bei dir auf dem Weihnachtsmarkt war, habe ich am Donnerstag im Luden gespielt und da gab es, ich habe es in meine Notizen geschrieben, in Anführungszeichen, die Frau.
Die Frau.
Die Frau, ihres Zeichens Gästin im Luden, meinte an einem Donnerstag alle 2 Minuten zu mir hoch ans DJ-Pult zu kommen und mich zu fragen, wann ich denn endlich mit runter tanzen komme. Und das muss ich ehrlich sagen, war wieder so ein Moment der dritten Art, wo man sich als DJ wirklich einfach nur denkt, was stimmt mit den Leuten? Nee. Die hat, war wirklich, also ich hatte Lina, liebe Grüße, ganz treue Zuhörerin von uns, die stand bei mir am DJ-Pult und die hat mitgezählt, die war 8-mal innerhalb kürzester Zeit bei mir am DJ-Pult, um mich zu fragen, wann ich denn mit tanzen komme.
Dachte die vielleicht, dass du sozusagen, dass du Olivia Jones bei Let's Dance bist? und jetzt sozusagen die nächste Runde mit AF ist. Nee, also ich kenne das auch so, dass, und da möchte ich kurz sagen, da habe ich später noch eine super Frage zu, und zwar Übergriffigkeit. Also jeder definiert für sich ja was anderes und darunter, was er als übergriffig ansieht. Ich kann euch jetzt schon mal richtig sagen, weil die Frage hat mir auch mal jemand gestellt, ich finde es wahnsinnig übergriffig, wenn eben zum Beispiel mich jemand an der Hand nimmt und das vielleicht im Netten meint, mit mir tanzen zu wollen. Aber ich sag's nochmal, das sage ich auch immer so, es gibt ja einen Grund, weshalb ich mich bewusst für den Platz hinter dem DJ-Pult entschieden habe. Und das impliziert natürlich auch, nämlich, dass ich jetzt gar nicht so viel Bock habe, unbedingt dort vorne jetzt mit rumzutanzen. Und aber, also darf ich fragen, hast du das dann irgendwie charmant weggelächelt oder wie? Also achtmal ist schon heavy.
Also ich sag mal so, die ersten 7 Mal habe ich es charmant weggelächelt, beziehungsweise habe ihr auch mehrfach erklärt, dass wenn ich jetzt mit runter tanzen komme, nach einer Minute ungefähr es recht ruhig wird im Laden. Weil ich ja doch irgendwie einen Zweck erfülle. Ich sehe ja nicht nur dort oben hübsch aus und stehe dort oben, weil ich Angst vor Menschen habe, sondern ich habe zwar Angst vor Menschen, aber ich stehe auch dort oben, weil ich da irgendwie einen Zweck erfülle und einen Job mache. Und beim 8. Mal dachte ich mir dann, und du weißt, es dauert lange, bis mir die Hutschnur platzt, meinte sie dann irgendwann, ja, ich wollte noch mal fragen, ob du jetzt mit runter tanzen kommst, aber ich will dir auch keine Umstände machen. Und dann war meine Antwort auf dieses, ich will dir keine Umstände machen, doch, das machst du aber, seit du hier bist. Die war so schnell weg und ich habe den restlichen Abend nicht wiedergesehen, außer von ganz, ganz Weitem. Also es hat mir dann doch mal ein bisschen, auch wenn ich das eigentlich hasse, so pumpig zu Leuten zu sein, aber in dem Moment, es ging einfach nicht anders. Und an demselben Abend, als wäre das noch nie genug, ist natürlich auch der Worst Case passiert. Wir hatten es hier schon mal thematisch, das große Fass um L'Amour Toujours von Gigi D'Agostino.
Oh Gott, hau raus. Ich habe es ja nur auf 2 Ecken mitgekickt und wir haben uns ja dazu schon mal irgendwie kurz zwischen connected. Ja, hau raus.
Ja, na, wir haben das Thema hier gehabt, der Song wurde so ein bisschen von so ein paar Faschos auf so einem Dorffest okkupiert und das Ganze ist dann bei TikTok viral gegangen und so ein kleiner Trend geworden, da irgendwie irgendwelche menschenverachtenden Sachen auf die Melodie zu singen. Und ich dachte mir dann, als sich jemand bei mir das gewünscht hat, muss man dazu sagen, eine Lesbe, ungefähr in meinem Alter, hat sich den Song L'Amour Toujours bei mir gewünscht. Ich habe erst gesagt, naja, eigentlich kann ich den zurzeit nicht spielen. Dachte mir dann aber so, ach fuck it, wir sind hier im Luden. Das ist ja also linksgrüner, versiffter Laden, gibt's ja eigentlich, ne, wo die Leute noch irgendwie ein bisschen toleranter sind. Also lass das mal spielen. Naja, und während ich das gespielt habe, war für mich die Welt auch noch in Ordnung, weil ich hatte die Monitorbox, falls ihr nicht wisst, was eine Monitorbox ist, schaut in unsere FAQ auf unserem Instagram-Channel. Hatte ich relativ laut, sodass ich nicht gehört habe, was Leute mitgrölen, wie Leute mitgrölen, ob Leute was mitgrölen. Und nachdem ich den Song gespielt hatte, kam dann recht panisch der Türsteher zu mir und hat zu mir gesagt, bitte spiel diesen Song nie wieder in diesem Laden. Wir hatten jetzt hier sehr starke Diskussionen mit Leuten, die da meinten, irgendwie menschenverachtende Sachen drauf zu singen. Das heißt, egal wo man gerade ist, man ist nicht wirklich sicher davor und ich glaube, ich fahre weiterhin ganz gut damit, wenn ich den Song noch ein paar Wochen in den Untiefen meines USB-Sticks einfach ein bisschen schlummern lasse.
Aber weißt du, was für mich das Schlimme ist in diesem Bezug, und ich bin ehrlich, das macht mich wirklich ein bisschen traurig, deswegen nehme ich, und zwar, liebe Gigi D'Agostino hat ja letzte Woche, ich bin ja fleißiger Follower auf Instagram und der gibt jetzt nie sonderlich viel Preis, aber hat mal wieder kurz ein Lebenszeichen gegeben und hat gesagt, dass es nach seiner Krankheit ihm wieder ein bisschen besser geht. Darum geht's aber eigentlich gar nicht. Nämlich, das Schlimme ist, ich sagte, dieser Song wird für immer und ewig unspielbar, denn es ist eigentlich quasi wie die schlechte Version von diesen Radio-PSR-Hits. Ich sag jetzt mal, du erinnerst dich vielleicht hier an Danza Kuduro, wo dann irgendwie immer am Sack vom Udo, also sprich Sachen, die du hörst und die du aber irgendwie aus dem Kopf auch nicht mehr rausbekommst. Und ich muss wirklich leider dazu sagen, dass Wahnsinn, also es gibt... Also, dass ich diesen Song irgendwann leider nicht mehr spielen kann, weil es wirklich zu meinem echt Lieblings-Favorite-Songs gehört, damit habe ich mich jetzt schon abgefunden, weil ich glaube auch wirklich, also, dass es, ich glaube, nicht mal 2-3 Wochen reicht und ja, es mag sein, dass man irgendwie, dass da vielleicht im Club keiner mehr mitsingt, aber ich glaube, du hast automatisch bei dieser Melodie diese elende Scheiße, wenn du dir diesen Kack-Clip halt angeguckt hast, automatisch im Kopf. Ja. Und das finde ich schon irgendwie schade. Aber ja, wie du sagst, ey, aber ich bin ehrlich, ich hätte es im Luden auch echt never ever gedacht, weil ja.
Also für mich ist es ein bisschen einfacher, weil ich finde den Song grundsätzlich eigentlich recht beschissen. Das macht es für mich ein bisschen leichter,
sehr gut.
Mich von diesem Song zu verabschieden. Aber ich muss sagen, was ich ein bisschen schade finde, ist, dieser Song ist halt ähnlich wie in Heads Will Roll, was dann viel, viel später rauskam. Ein so ein Song, den kannst du eigentlich immer spielen oder konntest du immer spielen und wusstest, da kommt Stimmung auf. Dancing Queen, auch so ein Song. Es gibt so eine Liste, so 10, 15 Songs, die hast du als DJ immer im Hinterkopf, wo du genau weißt, wenn ich denke, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her und dieses Lichtlein sind diese Songs. Also so Songs, mit denen du wirklich jede Party retten kannst oder mit denen du jeden Dancefloor voll bekommst. Und da hat halt L'Amour Toujours auch wirklich dazugehört,
ja.
Unabhängig davon, ob ich das jetzt privat als die große klassische Meisterwerk empfinde oder nicht. Das ist ja erstmal dahingestellt, aber das ist schon echt, finde ich, ein Verlust für gerade den kommerziellen Bereich der elektronischen Tanzmusik. Naja, kommen wir zu schönen Sachen. Den Tag darauf, an dem Freitag, habe ich dann nämlich anlässlich des Welt-AIDS-Tags bei der Queer as Horst gespielt. Ich hatte es ja hier schon so ein bisschen angekündigt und beworben, was ganz lustig war, weil ich habe hier im Podcast Süßigkeiten versprochen und dadurch, dass der Veranstalter der Party das gehört hat, musste er dann recht kurzfristig noch Süßigkeiten besorgen. Die waren nämlich eigentlich gar nicht geplant.
Sehr gut.
Dieser Podcast hat also wieder einen sehr, sehr aufwertenden Einfluss auf Veranstaltungen. Wer hätte es nicht anders erwartet. Und die Party war richtig cool, weil wer im Horst schon mal war während einer Party, es hat so ein bisschen so einen Boiler-Room-Charme, weil der DJ steht so ein bisschen mehr oder weniger mitten im Raum. Du stehst halt an einem dieser ganz normalen Tische, die da so ein bisschen lounge-mäßig angebracht sind und hast Leute hinter dir, hast Leute vor dir, hast Leute neben dir. Also es hat wirklich diesen Boiler-Room-Flair. Und das war schon irgendwie ganz cool, so inmitten der Menge aufzulegen. Auch wenn man natürlich alle 2 Sekunden Angst um sein Equipment hat, aber wenn man das so ein bisschen dann abschalten kann, dann konnte ich das echt voll genießen und es hat richtig Spaß gemacht und ich habe mich sehr gefreut, dass die Leute das so wahnsinnig angenommen haben. Dementsprechend, durch die eine Veranstaltungsabsage, die dann auf den Samstag kam, hatte ich es dann für die Woche auch schon geschafft. Ich würde jetzt einfach mal nahtlos das, was ich mir jetzt hier zu den Veranstaltungen, die jetzt noch Folgen aufgeschrieben habe, durchrattern. Und dann frage ich dich einfach zurück.
Do it.
Den Donnerstag darauf war ich nämlich wieder im Luden. Und das war ganz witzig, weil ich musste ja am nächsten Tag nach Leipzig. Wusste, dass ich am nächsten Tag nach Leipzig muss. Wusste, es ist ein Bahnstreik. Wusste, ich muss schon ganz, ganz zeitig fahren. Nämlich 12 Uhr wäre mein Bus gefahren. Dachte mir, na gut, ist ja nur ein Donnerstag im Lude. Der ist ja immer, sage ich jetzt mal, er ist gut besucht, aber jetzt nie so, dass man sich denkt, boah, hier platzt alles aus allen Nähten und dachte ich auch, okay, du hast zeitig Feierabend, alles gut. Natürlich war es nicht so, wenn man mal damit kalkuliert, passiert das Gegenteil, es war wirklich wie ein Samstag, der Laden war rappelvoll, es ging zwischenzeitlich nichts mehr rein, die Leute haben, an einem Donnerstag, die Leute waren unermüdlich, die Leute sind Ewigkeiten geblieben, also ich glaube 5:30 war ich dann irgendwie aus dem Luden raus, was jetzt für einen Donnerstag schon wirklich sehr, sehr sportlich ist, da ist normalerweise so gegen 4 eigentlich immer so das Ende abzusehen. Viel mehr ist an diesem Donnerstag eigentlich nichts Spektakuläres passiert, aber dann wollte ich am Freitag nach Leipzig reisen und hatte mir Tickets für einen Flixbus geholt, weil ja vorher schon gesagt wurde, die Busse fahren, die Züge fahren nicht, also dachte ich mir, Flixbus, cool, alles easy und dann ist das passiert, was mir bei Flixbus immer passiert, der Bus kam nicht. Der Bus hatte extreme Verspätung, so viel Verspätung, dass der Zug, der eine, der alle 4 Stunden fuhr, dann doch schneller war und ich dann mich doch in diesen Zug gesetzt habe. Und wie das bei Flixbus so ist, du bist ja da wirklich, das ist ja sehr technisch versiert, das heißt, du kriegst dann natürlich auch so Nachrichten immer zu deinem Standort des Busses und genau in dem Moment, wo ich dann in diesem Zug saß, bekam ich die Nachricht, dein Bus ist jetzt da, du kannst jetzt einchecken und ich dachte mir so, ihr blöden Pfeifen, 30 € für einen Flixbus ausgegeben, für nichts und wieder nichts und dann trotzdem Zug gefahren. Und ja, Leipzig war, muss ich sagen, echt schön. War eine coole letzte Kiss Kiss Bang Bang in diesem Jahr. Sehr, sehr tolle DJ-Kollegen gehabt. Also ich hatte Charlotte Crackhaus aus Berlin war da, die man vielleicht kennt. Die war als in Zivil als Gino bei Prince Charming dabei. Also auch so eine TV-Celebrity-Personality, irgendwie sowas in der Richtung. Genauso belanglos, wie man sich's vorstellt, sind dann auch die Gespräche mit ihr, aber ist all in all, muss man sagen, doch eine recht sympathische, unterhaltsame Kollegin. Dann war noch der liebe Dark Delirium da, der vor Ewigkeiten mal Resident auf der KKBB war und den liebe ich halt auch sehr, mit dem habe ich auch immer eine gute Zeit. Und auf Elektrofloor habe ich mit Diana May gespielt, die auch aus Berlin kommt und das ist eine wahnsinnig coole Techno-DJ, die auch ganz, ganz viele Leute unterrichtet. Also das ist so ein bisschen ihr Nebenbusiness, die unterrichtet in Berlin ganz, ganz viele Leute im Auflegen und dementsprechend hätte ich natürlich auch gern ein bisschen mehr mit ihr geplaudert. um da so ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu gucken, weil das habe ich ja auch schon mal erzählt, das ist auch was, das würde ich mir irgendwie langfristig mal wünschen zu machen. Dazu kam es leider nicht, aber die Sets und die Dynamik in dem Club war auch wieder unglaublich schön. Also da hatte ich eine gute Zeit, gibt's jetzt nichts Negatives zuzusagen. Ja, und dann bin ich irgendwie mit viel Verspätungen und vielen Ausfällen dann wieder in Dresden gelandet und war dann am Sonntag auf dem fantastischen Striezelmarkt. Und das waren meine vergangenen zwei Wochen. Wie sah es denn bei dir so aus? Gab es bei dir besondere Vorkommnisse?
Also pass auf, ich würde nochmal Bezugnahme nehmen. Also das, was für dich in Anführungszeichen zwar negativ am Donnerstag war. Das Schöne ist, dieser Bahnstreik, der ging ja am besagten Donnerstag um 18 Uhr schon los. Und auch bei mir ähnlich. Ich war ja an dem Tag in der Kogge. Und dort, ich dachte mir also, wieso werden das hier immer mehr Menschen? Und die Tatsache einfach, dass keiner mehr, der in Dresden irgendwann 20 Uhr war, mehr aus Dresden weggekommen ist, hat halt dafür gesorgt, und das weiß ich auch von dem ein oder anderen Hotelier, dass auf einmal rapide die Hotelübernachtungen in der Nacht angestiegen sind, was vielleicht auch erklären könnte, weshalb bei dir zum Beispiel im Laden, sagen wir mal im Vergleich zu sonst, an einem Donnerstag übertrieben viel los war. Logisch, es kam einfach kein Schwein mehr weg aus Dresden. Entsprechend war der Donnerstag wirklich sehr, 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 sehr lustig. Wollte dann eigentlich an dem Wochenende meine Weihnachtstour machen, die ich mir jetzt schon mittlerweile seit 2 Jahren vornehme. Auch ich bin ja Weihnachtsfan und die Idee war eigentlich von mir sozusagen, dass ich erst zum lieben Haus Kaspar nach Leipzig zur Weihnachtsfeier fahre, dann nach Erfurt, Nürnberg. Da gab es, sagen wir mal, diverse Situationen, die dazu geführt haben, dass ich das dann quasi nicht gemacht habe. Also insofern war diese erste Woche relativ ruhig, war jetzt aber die Woche dann irgendwie doppelt und dreifach reingeknallt. Und zwar war ich unter anderem wieder in meinem wunderbaren Niesky, im Winterdorf Niesky. Niesky, eine Stadt, die sich für alle, die es nicht wissen, so ungefähr, sagen wir mal, eine halbe Stunde von Görlitz, also wirklich, ich möchte mal behaupten, im eher hinteren Ende der Oberlausitz, wenn es nicht sogar schon Schlesien ist, befindet also auf jeden Fall da in dieser Ecke. Und
ist eigentlich eher Osteuropa als Westeuropa.
Ja, das kann man, das okay, das würde ich eins zu eins so unterstreichen, das hast du schön gesagt. Und da war ich an einem Freitag, was heißt Winterdorf, und zwar wie das halt so in kleineren Gemeinden ist, heißt, hat Niesky immer an diesem besagten Wochenende ein Weihnachtsmarkt. Was allerdings dort natürlich mega sympathisch ist, sind dort auf Deutsch gesagt die Preise. Also das heißt, Glühwein mit Schuss 3,50 €, Glühwein normal 2,50 €. Also ich kann durchaus nachvollziehen, dass in den Regionen, sagen wir mal so, der Alkoholiker, die Alkoholikerquote um einiges höher ist als in Dresden, wo du ja doch, sagen wir mal, schon den ein oder anderen Euro mehr berappen musst. Und es war auch wirklich echt sehr, sehr lustig. Ich war Freitagabend dort und das Schöne ist, in Niesky habe ich noch diesen Effekt, dass mich, dadurch, dass ich in dieser Region relativ selten bin, dass mich eigentlich auf Deutsch gesagt kein Schwein kennt. Ich habe dort so ein bisschen diese Memories an die Jahre 2013, 14, wo man sozusagen neu hinkam, wo der ein oder andere auch noch denkt, was ist denn das für eine Scheiße da hinten? So, und wenn du Leute natürlich dann wiederum aus diesem Underdog-Status dann irgendwie versuchst zu überzeugen, ist das irgendwie noch ganz lustig, als wenn Leute natürlich schon eine gewisse Erwartung an dich ran haben. Ich habe dann am Samstag, und ich weiß noch gar nicht, wie ich das dem lieben Veranstalter sagen möchte, weil wir hatten ja schon ab und zu mal so Dinge, die ich nicht mehr unbedingt machen möchte. Und ich merkte einfach, dass an dem Samstag die Zeit, auch wenn das nett gelobt wurde und irgendwie von vielen schön geredet wurde, die Zeit von Kinderdiscos von DC Mark ausgestattet, sind gefühlt leider irgendwie vorbei. Also das.
Was? Du hast doch im Sommer fast nichts anderes gemacht?
Ja, ich habe, ja, viele würden sagen, okay, sorry, das machst du eigentlich auch nur, dass es dann halt P16-Partys bei dir ist. Nee, aber also wirklich vom schönen Chuchua über alles, was es dazu gibt. Und also ich habe richtig gemerkt, wie. Jetzt hat man natürlich so Tipps, also so Tricks für sich entwickelt oder Möglichkeiten, wie man sich in so bestimmte Situationen, in denen man sich vielleicht auch mal nicht so wohl fühlt, mehr oder weniger ein bisschen reinzwingt und dort so eine gewisse Motivation irgendwie sich künstlich anlacht, was aber meistens nie ganz so prall ist. War aber trotzdem sehr, sehr lustig. Also es gab zum Beispiel, eigentlich diese Seitensituation waren viel lustiger. Also mein DJ-Pult war aus Landskron-Bierkästen gebaut. Und sozusagen mit so einem Holzding verkleidet. Und Da war so ein kleiner Junge, ich tippe mal vielleicht auf maximal 3 Jahre, den hat man nie sonderlich gut verstanden. Aber was man verstanden hat, ist, als er auf diesen Bierkasten, wo Landskron drauf stand, gezeigt hat und gesagt hat, das trinkt immer der Papa. Und da dachte ich mir, okay, cool. Also wenn das ist, was man am meisten verstehen kann, ist das schon sehr nice. Und ja, abends war dann halt dort wirklich absoluter Ausnahmezustand. Und hatte, und das fand ich eigentlich total toll, hatte dort den lieben Tom am Start. Tom, seines Zeichens 19 Jahre. Und der wurde mehr oder weniger so das erste Mal in seinem Leben zwangsverpflichtet als LJ. Und möchte sagen, liebe Kollegen, und da würde ich jetzt nämlich gleich mal eine Brücke schlagen dahin, Thema LJs hatten wir ja hier ab und zu schon mal. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass es scheinbar viele LJs gibt, die entweder wirklich sehr, sehr blind sind oder wirklich keinerlei Netzhaut oder Iris mehr besitzen. Denn, Beispiel, ich war gestern, ich war am Dienstag in der Gisela als Gast. Und ich dachte mir, wenn du unten eine fantastische DJ hast, die echt sehr, sehr guten Techno spielt, sollte ich dann wirklich die Lichteffekte weiß immer wählen, die diesen gesamten Raum immer so brutalst erhellen, wie wenn du sozusagen in ein Sprechzimmer reinkommst. Und deswegen, also da wollte ich sagen, das hat Tom irgendwie sehr, sehr gut gemacht. Und also nochmal, ich finde wirklich, lass uns mal ein bisschen was sagen. LJs, was sind so deine Erfahrungen mit LJs? Für alle erklären, LJs stehen für Lichtjockey, die Menschen, die im besten Fall dafür sorgen, dass das, was wir so an musikalischen Sachen rausschießen, unnormalt wird.
Muss ich sagen, mit einem guten LJ wird eine Party auf jeden Fall nochmal um 100% gepusht. Mit einem schlechten LJ, ja, muss man sich dann als DJ ein bisschen mehr bemühen, um das wieder rauszuspielen. Also, wie du schon sagst, wenn das dann in so Putzlichtorgien ausartet, ist es irgendwie nur halb so cool. Ich finde, es gibt viel zu wenig Veranstaltungen mit extra abgestellten LJs. Also, du hast gerade schon das Stichwort Gisela gesagt. Wir haben öfter drüber geredet, ich liebe die Gisela wie Sau. Aber diese Herangehensweise von wegen, naja, der DJ, der kann hier parallel auch noch das Licht steuern, finde ich immer ganz, ganz furchtbar, weil ich finde, so auf zwei Sachen sich zu konzentrieren, die doch irgendwie ein bisschen konträr zueinander gehen, ist dann schon eine ziemliche Herausforderung. Deswegen bin ich in der Gisela immer froh, wenn mich Leute wie beispielsweise der liebe Freddy oder in der Vergangenheit auch Sebastian mich gerne begleitet haben, um da irgendwie ein bisschen Licht beizusteuern, weil es ist doch, ja, ich finde, es ist eigentlich gar nicht machbar, so ein gutes Licht zu zaubern, während man selber auflegt. Ich weiß, du bist da irgendwie so ein bisschen mehr drin. Also bei dir habe ich schon auch das Gefühl, du bist da, hast da auch Bock drauf, noch parallel irgendwie ein bisschen das Licht zu steuern. Aber ich bin immer sehr froh, wenn es einen extra abgestellten LJ gibt, der sich nur darauf konzentriert. Und vor allen Dingen, was auch eine krasse Sache ist, die LJs, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, die haben sich alle angeeignet, Waveforms zu lesen. Und also für alle, die jetzt keine DJs sind, die LJs wissen quasi, jetzt kommt gleich ein Drop, weil die das in der Visualisierung sehen und reagieren dann auch entsprechend. Und das finde ich immer wieder bemerkenswert. Was ich noch krasser finde, sind LJs, die keine Visualisierung vor sich haben, weil sie am anderen Ende des Raumes sitzen und trotzdem instinktiv richtig reagieren mit dem Licht. Also das ist schon echt cool. Lustig ist es dann, wenn irgendwie so ein Fake-Drop kommt, was du gerade beim EDM gerne mal hast, dass die Leute denken, jetzt kommt der Drop und dann kommt der Drop noch gar nicht und in dem Moment fängt alles an zu blitzen und das CO2 schießt aus allen Löchern und es ist noch gar nicht Zeit dafür. Das gibt mir dann immer sehr viel Spaß, aber viel mehr habe ich zu LJs auch nie zu sagen. LJs sind eine tolle Sache. Mehr LJs für diese
mehr
Welt.
Mehr LJs. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass, und da muss ich jetzt auch einfach mal sagen, dass so gerade irgendwie im sächsischen Raum, ich glaube, dort immer nett gespart wird. Liegt einfach, keine Ahnung, woran das liegt, aber zumindest weiß ich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in Bayern unterwegs bin, dass die dort halt wirklich extrem viel Wert legen, also wirklich durchweg gefühlt alle Clubbesitzer, kann ich gar nicht sagen, woran das liegt. Und dort, also merke ich, sind die Partys deswegen, also meiner Meinung nach, auch wirklich echt um einiges immer massiv besser, weil wenn du natürlich jemand weißt, wie der das zu bedienen hat, dann schon echt einen extremen Mehrwert bietet. Es ist insofern, finde ich, halt leider ein bisschen undankbar, weil es fällt eigentlich im Normalfall niemanden so richtig auf, wenn der LJ richtig gut ist. Mir fällt es halt meistens immer nur auf, wenn es halt beschissen ist. Oder wenn da halt die ganze Zeit irgendwie so richtig 8 Bars neben dem Takt ab und zu mal gedrückt wird und ich denke mir, sag mal, ist der Blöde? So, und ich merke aber leider, ich kann mich davon irgendwie nicht frei machen, dass mich das dann wirklich irgendwann urigst nervt. Also insofern, bei Tom war das ganz nice dann halt wirklich auch in Niesky. Der hat sich da ein paar Sachen auch angenommen. Also weil ich sehe zum Beispiel, weiß nicht, wie es dir geht, ich sehe zum Beispiel, wenn ich einen bestimmten Song höre, auch immer ein gewisses Licht dazu. Und Licht meine ich im Sinne von Farbe. Also das heißt, wenn, ich sage jetzt mal klischee-mäßig, gehen wir mal von Backstreet Boys, I Want It That Way, dann sehe ich für mich einfach ein rotes Licht. Und dann sehe ich kein grünes Flackern. Und wenn ich grünes Flackern sehe, dann denke ich mir, du Pisser, hör auf, deiner hässlichen Freundin hier irgendwie zu schreiben, die zu Recht wahrscheinlich gerade mit einem anderen vögelt, sondern kümmere dich um das Licht. Und das sind sehr unsympathische Gedankengänge. Aber sowas ist dann wirklich der Fall. Also insofern, ja, LJs, Thumbs up, wenn du einer bist und es kannst. Aber auch hier, dann lieber vielleicht sich eingestehen, wenn man es nicht kann. Ist auch nicht schlimm. Gibt viele Jobs, die man machen kann.
Manchmal ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn der LJ am anderen Ende des Raumes sitzt, tatsächlich die Kommunikation. Also ich erinnere mich an meinen Gig letztens im Stromwerk zur Alain Danse. Da gab es den LJ, der sich dachte, oh, das ist hier eine Drag Queen und die performt hier beim Auflegen noch wahnsinnig. Lass doch mal Spots. Die Spotlights auf sie richten. Oh, das wirklich, ich bin innerhalb von 5 Minuten, ist meine Körpertemperatur um 20 Grad nach oben gegangen. Ich bin dort fast gestorben und musste dann irgendwie Leute zum LJ schicken, um dem zu sagen, dass er doch bitte diese Spots wieder ausmachen soll. Ich glaube, man sieht mich auch so. Also das war dann schon so ein kurzer Moment, wo ich mir dachte, nett gemeint, wirklich süß. Ich stehe gerne im Mittelpunkt, aber so Spots auf mein Gesicht müssen dann beim Auflegen wirklich nie sein, weil dann sterbe ich in den Heldentod. Das muss absolut überhaupt
ey,
gar
da kann
nicht
ich dir sagen, aber da habe ich mir mittlerweile wirklich angewöhnt, wenn man jetzt vorher in Club, auch selbst wenn man dort schon in Mehrmals war, dass ich mir dort in Anführungszeichen immer ein Lichtdubel nehme. Also das heißt, ich finde, es ist von der Bühne, auch selbst manchmal für mich, habe ich halt das Gefühl, ich denke mir, Alter, es ist ja hier wirklich so ursthell auf der Bühne. Und trotzdem, wenn du dann unten stehst als Gast, denkst du dir, naja gut, okay, du hast hinter dir irgendwie so eine XXL-LED-Wall und damit du dort nicht komplett untergehst, sondern man irgendwie auch wahrgenommen wird sozusagen und gerade wenn du irgendwie animierst und irgendwie am Mikrofon am Start bist, ist es schon wichtig auch, dass man dich sieht, finde ich, damit du nicht nur irgend so eine Stimme bist, die da hinten aus irgendwo dem Hintergrund ist. Und deswegen zum Beispiel auch im Stromwerk oder so, da habe ich mittlerweile mir das angewöhnt, dass ich dort meistens irgendeinen Abräumer oder irgendwie dorthin stelle, wo ich sonst stehe und dann meistens vorher wirklich die Lichteinstellungen mache, weil ich finde schon bei großen Bühnen kann es auch wirklich sein, was wir auch schon hatten, auch zum Beispiel Stromwerk oder woanders, dass du halt einfach irgendwie untergehst. Und im Gegenzug ist es aber natürlich genauso auch irgendwie nicht hilfreich, wenn es halt wirklich dort oben hell ist wie Sau und unten. Das ist, Problem ist halt wirklich bei großen Bühnen auch deswegen, es hat mal jemand zu mir gesagt, ey, ich hab dir die ganze Zeit gewunken. Also wenn du, ich behaupte mal, auf einer Bühne stehst und du bist so ausgeleuchtet, dass das unten aus Publikumsperspektive gut aussieht, nicht zu hell, nicht zu dunkel, dann geht das eigentlich leider immer damit einher, dass ich im Normalfall niemanden von den Menschen sehe, weil diese Spots natürlich...
Du guckst halt die ganze Zeit in den Gleisens
Licht. Genau, du guckst halt die ganze Zeit in Licht, also ab und zu ducke ich mich dann mal so, um zu gucken, okay, kommt das jetzt hier auch so an, wie ich mir das gerade vorstelle? Und ja, das ist dann halt manchmal die Schwierigkeit und ja, damit, ich glaube, ist das Thema auch abgefrühstückt. Genau, Niesky, dann war ich halt noch schön, wohlgemerkt, im Fairhaus, aber das war so an sich meine Partywoche. Es ist zurzeit aber halt Gott sei Dank mit mit Perspektive, dass ich weiß, dass man halt jetzt wirklich, also es sind jetzt im Dezember insgesamt 18 Veranstaltungen, auf die ich komme. Die Woche war jetzt aktuell die härteste, also jetzt, wo wir aufnehmen, ich hatte gestern schon eine Veranstaltung an einem Dienstag und war auch total super. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass man sich denkt, okay, cool, man hat 3 Wochen, aber danach ist dann auch einfach mal 3 Wochen Ruhe im Januar. Und das irgendwie mobilisiert nochmal sämtliche Kräfte, die da irgendwo noch in einem schlummern. Und ja, insofern, toi toi toi, freue ich mich, dass ich, sag mal, vielleicht ein bisschen, aber nicht ganz so aus jedem Loch pfeife, wie ich das sonst die Vorjahre immer im Dezember mitunter der Fall war.
Also mich nervt es sehr, dass ich jetzt gerade so ein bisschen schon das Jahr für mich so abgeschlossen habe, zumindest was so die Zahlen angeht und die ganzen Bookings. Also ich gehe jetzt mal nie davon aus, dass jetzt noch wahnsinnig viel dazukommt für den Rest des Dezembers. Und habe jetzt gesehen, ich habe es auch bei Instagram gepostet, ich habe 118 Shows Ende des Jahres gespielt. Also es liegen noch ein paar vor mir und dann sind es insgesamt 118 DJ-Shows, die ich gespielt habe. Und ich habe gesehen, vor Corona 2019, da waren das nochmal 20 mehr. Und das ärgert mich, obwohl ich mir denke, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mein Körper mir das hergegeben hätte, jetzt noch wesentlich mehr Shows zu spielen. Trotzdem bin ich jetzt völlig motiviert, im neuen Jahr irgendwie diese 138, die ich da mal gespielt habe, 2019 irgendwie zu toppen. Kannst du das nachvollziehen oder achtest du auf sowas überhaupt
nicht? Nee, also ich kann, also anders, ich habe darauf mal geachtet und ich bin auch ehrlich, da war dann irgendwie auch wirklich dieses Ding, wo man sich jetzt mal blöd gesagt an jeder Veranstaltung aufgegeilt hat. Also ich habe jetzt mal geguckt, also bei mir sind es dieses Jahr insgesamt 176 Veranstaltungen gewesen. Und
Hui.
Wenn man dann wirklich alle zusammen nimmt, und die muss man jetzt aber auch wirklich sagen, verteilt auf insgesamt 9 Monate. Den Rest habe ich mich dann ja irgendwie rausgenommen oder habe da Urlaub gemacht. Also es ist schon eine ordentliche Schlagzahl. Und ja, die Frage ist ja, bist du soweit dieses Jahr mit den Bookings, die du hast, weil das finde ich ist ja eigentlich die interessantere Frage, bist du denn die du hattest, mit denen eigentlich soweit zufrieden? Also das heißt in Bezug auf dessen, was du dir ausgewählt hast, weil ist ja trotzdem auch so bei dir, dass du ja nicht alles annimmst. Wie fällt da irgendwie dein Resümee aus?
Also doch, ich bin sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich die Residencies, die ich dieses Jahr gespielt habe, die werde ich auch alle nächstes Jahr noch spielen. Also ich werde weiterhin in der Gisela bleiben, weiterhin im Luden bleiben, weiterhin bei der Kiss Kiss Bang Bang den Resident machen. Da bin ich wirklich richtig happy mit. Ich bin auch sehr froh mit der Auswahl an Privatveranstaltungen, die ich für dieses Jahr getroffen habe, weil da war keine dabei, wo ich mir hinterher gedacht habe, okay, das hättest du dir sparen können. Das sah in der Vergangenheit auch schon mal anders aus, wo man sich dann doch gedacht hat, naja, dann mache ich halt mal 3 Hochzeiten, auch wenn ich auf 2 davon überhaupt gar keinen Bock habe. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden mit meiner Auswahl. Und ja, was sonst so die Sichtbarkeit außerhalb anging, also gerade so Sachen wie Stadtfest und die Zentrumgalerie-Kampagne und so, da bin ich auch ziemlich happy mit. Also all in all muss ich sagen, das Jahr war schon sehr gut. Ich habe trotzdem das Gefühl, also weißt du, wir hatten ja schon öfter hier das Thema, in unserem Job wird eben ja grundsätzlich immer unterstellt, man würde nie richtig arbeiten. Und ich denke mir jetzt so, wenn ich so sehe, okay, ich habe 118 Shows gespielt, würde ich jetzt mal sagen, es gab auch Tage mit Doppelbookings, also all in all vielleicht an 100 Tagen gearbeitet. Von 365 Tagen habe ich an 100 Tagen wirklich was gemacht, wo ich sagen würde, da habe ich Vollzeit gearbeitet. Und da fühle ich mich dann, auch wenn ich es eigentlich nie müsste, im Vergleich zu diesen 9-to-5-Jobbern manchmal schon auch ein bisschen schlecht. Weißt du, was ich meine? Also ich habe dann so diesen Druck, dass ich mir sage, okay, andere Leute, die arbeiten halt 250, weiß ich nicht, wie viel arbeitet man denn als Angestellter?
Also pass auf, da würde ich dir insofern komplett widersprechen, denn ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich müsste mal die Zahl, die kann ich nochmal irgendwann nachreichen. Ich habe mir mal so eine Auflistung gemacht und zwar im April, das war mein Monat, wo ich wo ich die wenigsten Bookings hatte. Und zwar trotzdem bei dem, was du halt drumherum noch machst. Also ja, es mag sein, jetzt bin ich ehrlich, wenn ich zu der Zeit, wo ich noch angestellt war, war es halt auch wirklich so, dass über 2,5 Tage oder sagen wir 2 Tage, an denen ich frei hatte, mein Kopf komplett frei war, auch nichts mit dem jeweiligen Job zu tun hatte. Das heißt, ich bin dann auf Arbeit gefahren, habe dann von 6 bis, sagen wir mal, 14:30 gearbeitet. Mit dem Betätigen meiner Stechkarte ist mein Gehirn ausgegangen und war sofort im Freizeitmodus. Und dort, ich glaube, musst du trotzdem auch dazu sagen, guck mal, du hast deine Mashups produziert. Du hast dann trotzdem hinten raus ja auch das ganze Kommunikative drumherum. Das heißt, also selbst die Veranstaltungen, die du irgendwie gemacht hast, die sind ja auch so zustande gekommen, indem du dich nochmal mit Leuten getroffen hast, indem du deine Musik vorbereitet hast. Und ich finde schon, das muss man einfach so irgendwie mit einbeziehen, weil das schon halt einfach dazugehört. Also es ist ja ähnlich wie, ich sage jetzt mal, ein Architekt, der vielleicht jetzt im Jahr 2 Häuser baut. Das kann man sagen, ja cool, der hat 2-mal für jeweils 1 Monat gearbeitet im Jahr. Aber auch der hat ja irgendwie die ganze Vorplanung gemacht. Der hat das Ganze konstruiert. Und so würde ich das jetzt bei dir eigentlich eher sehen. Und ich bin früher auch so gewesen, dass ich da so gehechtet habe. Ich weiß gar nicht mal, mir war irgendwann mal wichtig, dass ich irgendwann mal 150 Gigs habe. Die habe ich dann irgendwann auch mal gespielt. Und ich gucke jetzt eigentlich mittlerweile gar nicht mehr auf die Dichte. Also ich finde dieses Jahr so rückblickend gesagt, und das finde ich echt cool, dass jeden Gig, auch wenn also der Final vielleicht dann auch nie so super war, wie man sich den vorgestellt hat, aber also ich kann wirklich sagen, dass bei jedem Auftritt, den ich dieses Jahr zugesagt habe, ich echt in dem Moment auch wirklich sehr glücklich war, weil ich mich bewusst für den entschieden habe. Und da haben sich manche Jahre komischer angefühlt, wo man einfach, ich sag mal, überall ja gesagt hat, so nach dem Motto, ach, hier ist noch frei und hier ist noch frei. Ja, und ich bin ehrlich, ich habe jetzt auch für nächste Woche kamen jetzt auch nochmal zwei Anfragen, wo es hieß, naja, du könntest ja nochmal Montag, Dienstag spielen. Also es klingt jetzt zwar blöd, aber wenn es danach geht, könnte ich das gesamte Jahr immer überall arbeiten. Ja. So. Aber die Idee ist ja, finde ich jetzt nicht, dass du dich irgendwie da tot maluchst. Und insofern, bin ich eigentlich mit der Auswahl so zufrieden, wie ich das, glaube noch nie war. Und bin auch ehrlich, letztes Jahr war halt zum Beispiel ein Jahr, können wir ehrlich sagen, nach diesen zwei Pandemiejahren, wo ich einfach alles angenommen habe. Also das heißt, da habe ich geguckt, okay, natürlich schon ausgewählt, wo gibt es einen entsprechenden Betrag XY, aber auch eine Veranstaltungsart, wo ich schon vorher wusste, naja, also hier braucht es wirklich leider die eine oder andere Cuba Libre mehr, damit sozusagen ich dort in Motivation oder in Stimmung komme. Hoppala. So, und da finde ich, ist dort eigentlich irgendwie der Hauptunterschied, wo ich mir denke, da bin ich ganz froh, dass es dieses Jahr irgendwie cooler ist. Und deswegen finde ich auch an dich keine Sachen. Ich fand, du hast zum Beispiel echt sehr, sehr flexible und unterschiedliche Veranstaltungsarten, was ich dir immer wieder gesagt habe, wo ich auch dachte, cool, Veranstaltungen, für die ich nie angefragt worden wäre. Und insofern finde ich das eigentlich eher super.
Okay, also, das freut mich. Nee, das ist ja immer schön, nochmal irgendwie so einen Blick von außen zu hören. Aber wir sind gerade so im Jahresrückblicksfieber so ein bisschen. Was letzte Woche auch passiert ist, ist, dass Spotify wieder die alljährlichen Spotify Wrapped, Spotify Jahresrückblicke rausgeballert hat. Und da würde mich mal brennend interessieren, wie du diese Spotify-Jahreszusammenfassungen findest.
Ich finde es erstmal sehr, sehr gut. Also gerade auch für uns, dass es dort natürlich in die Indikatoren gibt, wie man das so macht. Wie finde ich das? Also anders, ich gucke mir das an, verfolge das, aber denke mir, dass es insofern natürlich nie unbedingt ein große, also bei mir auch dieses Jahr wieder ganz der Top-Künstler dieses Jahr ist Ocean Waves Sound. Der heißen die so, sondern es sind halt wirklich einfach Ozeangeräusche, weil ich mir das am meisten, nämlich immer 2 Stunden, um schön zu träumen, anhöre. Und insofern ist es jetzt nicht sonderlich repräsentativ. Also ich habe mal geguckt, an zweiter Stelle an Top-Künstlern dieses Jahr nach dem Ocean Sound ist Mike Candies. Also, mir ist nicht so richtig bewusst, wie oft, und ich bin mir da nicht so sicher. Also, und anders, ich finde es irgendwie ganz nett, aber ja, also, ich bin ehrlich, eigentlich habe ich keine Meinung dazu.
Okay, also für mich muss ich ehrlich sagen, die schönste Zeit im ganzen Jahr, und ich würde mir wünschen, dass es jeden Monat das geben würde, weil ich liebe es, dass alle das posten. Und für mich ist das wirklich, ich gucke mir dann von jedem, der diesen Jahresrückblick irgendwo teilt, das ganze Zeug an, und für mich ist das als DJ, finde ich, wahnsinnig hilfreich und wahnsinnig spannend zu sehen, was Leute dann so zu Hause tatsächlich hören. Also natürlich wenig überraschend, bei ganz, ganz vielen war unter den Top 5 Artists Taylor Swift. Das hätte ich auch vorher schon prophezeien können, aber es waren teilweise auch wirklich Sachen dabei, wo ich mir dachte, cool, da sollte ich mal irgendwie mehr einen Blick drauf haben. Und ich finde, das ist für uns als DJs ist das ja ein wahnsinniger Service, dass wir quasi freiwillig zur Verfügung gestellt das Hörverhalten unserer Konsumenten irgendwie da auf Social Media bekommen. Also ich liebe diese Zeit und ich finde es wahnsinnig spannend und ich kann das auch nicht verstehen, wenn dann so Leute irgendwie immer irgendwas posten von wegen, ja, euer Scheiß, das interessiert hier keinen oder sich da irgendwie drüber lustig machen. Natürlich kann das für Leute, die gar kein Interesse für Musik haben, echt langweilig sein, wenn ganz Instagram an einem Tag gleich aussieht. Das kann ich nachvollziehen, aber es ist halt ein Tag im Jahr. Mein Gott, also da kann man ja dann wohl mal drüber hinwegsehen und nö, mir gibt das wahnsinnig viel. Mir persönlich hat mein Spotify-Jahresrückblick nicht so viel genützt, weil offenes Geheimnis, wenn man selber Musik veröffentlicht, dann streamt man die natürlich auch ab und zu. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass da nie irgendwann mal bei Spotify steht, hier hat diesen Monat 0 Plays erreicht. Also man lässt dann auch ab und zu mal einfach irgendwo das Handy in der Ecke liegen und das streamt dann einfach mal ein paar Songs. Dementsprechend waren meine 15 meistgehörten Songs alle von Lara Likör. Meine meistgehörte Artist war Lara Likör. Das war irgendwie ein bisschen strange. Alles, was dann so danach kam, war für mich jetzt auch nicht groß überraschend. Also Leonie war natürlich dabei, Lady Gaga war natürlich dabei. Also keine großen Überraschungen. Aber ich finde tatsächlich die Jahresrückblicke der anderen viel, viel spannender als meinen eigenen. Und was ich immer liebe und was für uns natürlich auch immer ganz cool ist, den Spotify-Jahresrückblick in Bezug auf Podcasts. Weil ich selber ja ganz, ganz viele Podcasts höre und finde es dann spannend zu sehen, welche Podcasts ich so am meisten gehört habe. Ja, weil ich höre halt auch mehr als 5 und dann da irgendwie zu sehen, dass bei mir dann doch so Kaulitz Hills und Fest und Flauschig natürlich sehr weit oben waren, wäre ich jetzt selber nie so 100% sicher gewesen.
Identisch wie bei mir.
Bei mir ist halt das Ding, dadurch, dass ich so viel True Crime Podcasts höre, die haben halt auch eine extreme Länge. Also da geht dann auch mal eine Folge gerne 2 Stunden, wenn das irgendwie ein ausführlicherer Mordfall ist. Und deswegen hatte ich ein bisschen, in Anführungszeichen, Schiss, dass meine Jahresrückblicke nur aus True Crime Podcasts bestehen, aber das ist nicht so gewesen. Und ja, Fest und Flauschig, muss ich ja auch immer sagen, haben wir ja hier auch schon mal gesagt, für mich zumindest eindeutig der Podcast, der am meisten zu dem inspiriert hat, was wir hier machen. Also möchte ich gar nicht so tun als, Fest und Flauschig, wie, das sind Parallelen zu uns. Ja, ist nach wie vor auch einer meiner Lieblingspodcasts und ich kenne viele aus dem Freundeskreis, die es mittlerweile nicht mehr hören, weil sie es irgendwann zu langweilig fanden, aber ich könnte wirklich, von mir aus könnten Jan und Olli wirklich 7 Tage die Woche jeden Tag eine Stunde Podcast rausballern.
Also ich glaube, der Unterschied ist dann wahrscheinlich, dass du und ich das dann insofern ein bisschen mit einem anderen Ohr hören. Also früher ist es halt so, dass das natürlich immer auch viel, gerade bei Olli und bei Jan, unter diesem, ich nenne es jetzt mal, Entertainment-Faktor gestaltet wurde. Klar, in letzter Zeit könnte man jetzt meinen, dass ja, oder gerade dieses Jahr, dass es vielleicht irgendwie belanglosere Folgen geworden sind. Finde ich aber überhaupt nie. Also ich finde es eigentlich gerade gut, wenn irgendwie so normales Alltagsgeschehen, weil ich finde, das macht die ganze Sache dann irgendwie ja interessant. Also ich finde es dann halt dann wirklich echt eher schwieriger. Also ich habe mir jetzt einfach wirklich mal angehört, einfach mal testweise. Zum Beispiel muss ich auch wirklich sagen, dieser Oliver Pocher und Amira Pocher, den er jetzt sagen ja bei mit seiner Ex-Frau da irgendwie macht diesen Podcast, der ist halt wirklich angelegt für, okay, wir machen das jetzt, weil wir hier Geld bekommen und so unterhalten wir uns auch. So, und das irgendwie unterhält mich halt irgendwie so null, was vielleicht aber auch daran liegt, dass wir auch selber mit viel, na, ich sag jetzt mal, Schein und Sein in der Branche zu tun haben.
Ich finde, das ist auch insofern, so krass, ja, also wir hören ja auch immer so um die Stunde rum, hören wir dann irgendwann auf, aber es ist halt auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber es gibt auch so Podcasts wie zum Beispiel von Anke Engelke und Riccardo Simonetti. Ich höre den Podcast wahnsinnig gern, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass man dann merkt wirklich so, sobald dir der Minutenmarker über die 45 geht, da ist dann halt auch einfach Schluss. Also da ist dann die Gage ist durch und jetzt sind wir fertig. Tschüss. Das ist dann wirklich, da kommt dann die Abmoderation gefühlt mitten im Satz. Genau dasselbe bei Hobbylos, also bei einigen Spotify Originals. Und ich finde, bei Jan und Olli, da geht mir das überhaupt nicht so. Also die überziehen ja gefühlt jedes Mal, weil die sich so verquatschen. Und da merkt man auch einfach, die haben wirklich Spaß daran, sich miteinander zu unterhalten und erzählen dann halt auch gern mal ein bisschen mehr. Und nie, dass das jetzt wichtig wäre. Also ich weiß nicht, wie wir das sehen würden, wenn wir jetzt hier wirklich nach Minute bezahlt werden würden und ab Minute 45 ist zick. Aber sehe ich schon irgendwie einen Unterschied. Wir sind immer noch hier so in diesem großen Statistikfenster, da habe ich nämlich noch was Schönes. Und zwar habe ich eine Studie gelesen, beziehungsweise einen Artikel über eine Studie. Die Studie habe ich nie gelesen, ich kann keine wissenschaftlichen Papers lesen, dafür bin ich zu unintelligent. Aber die Studie besagt, 10% der Menschen waschen sich nach dem Toilettengang die Hände nicht. Und ich war übelst verblüfft darüber, wie niedrig diese Zahl ist.
Ey, ich auch.
10%, ich habe in meinem Leben noch nie auf dem Klo die Hände gewaschen.
Im Klo. Im Klo, ich wasche mir die immer im Klo. Nee, ich muss also komischerweise sagen, also es gibt ja manchmal so diverse Spleens, die man entwickelt. Und bei mir ist das auch mittlerweile auf Veranstaltungen wirklich so. Ich weiß gar nicht, das war aber schon auch vor der ganzen Corona-Zeit der Fall. Ich habe ab und zu das Gefühl, dass ich denke, ach, ich muss mir jetzt mal diese Hände waschen. Und ich muss halt leider echt auch sagen, wir Kerle sind da, was das angeht, schon die allergrößten Schweine überhaupt. Also wirklich, also was ich schon Leute hab irgendwie scheißen hören, wo du wirklich auch denkst, ey, come on, also da ist doch wirklich bestimmt noch so ein halber Liter Kotbatzen an der Pfote und dann raus von der Hütte und rein in den Club, ins Restaurant. Also wirklich.
Ja, ich finde, wenn man scheißen geht, ist das nochmal was anderes. Aber wenn ich jetzt normal im Club pullern gehe, dann wasche ich doch danach nicht meine Hände. Ich muss ja halt eigentlich, wenn man es mal logisch sieht, muss ich ja vorher meine Hände waschen, damit der ganze Dreck nie an meinen Schwanz kommt.
Ist das jetzt wirklich dein Ernst?
Naja, ich wasche wirklich nicht die Hände nach dem... Alter. Wäschst du wirklich nach dem... Jedes Mal, wenn du pullern gehst, deine Hände?
Ey, das steht für mich gar nicht zur Debatte. Na klar. Also gut, also ich meine so, das unterstützt jetzt so ein bisschen meine These, wo ich auch wirklich behaupte, dass ich würde mal behaupten, mindestens 50-60% der Männer sich die Hände nie waschen, weil ich das ja immer sehe, was, wenn man da an dem Waschbecken steht, was da an Leuten an einem da so rausgeht. Aber ey, na klar. Also das ist, na gut, okay. Also ja.
Also ich glaube, tatsächlich ist das auch schlimmer geworden, seit ich auflege, weil es meistens ja so ist, dass ich irgendwie nur so ein Zeitfenster von 90 Sekunden habe, um auf Klo zu gehen und dann wieder am DJ-Pult anzukommen.
Selbst da.
Da ist das Händewaschen einfach auch noch so ein...
Nee, da, also... Das ist mit eingeplant. Also ist alles
eingeplant. Also ihr könnt wissen, Leute, wenn ihr mich zur Begrüßung umarmt oder wenn ihr mit mir irgendwie Händchen haltet oder mir die Hand schüttelt, könnt ihr wissen, ich habe safe von 5-mal Klo gehen am Tag, habe ich nur 2-mal die Hände gewaschen, wenn überhaupt. Also
da wird
viel, mach ich nie.
Bei Lara wird viel mit Pisse gearbeitet.
Nee, apropos Pisse, aber wenn du mir jetzt noch erzählst, dass du unter der Dusche nie pinkelst, also dann bist du für mich wirklich kein Mensch.
Nee, das macht man schon. Also unter der Dusche macht man ja alles. Zähne putzen.
Also man wäscht sich die Hände, aber die Füße können ruhig von Urin triefen.
Nee, also ich scheiß auch gelegentlich in die Wanne. Das fließt ja alles relativ stabil mit ab. Nee, mach ich nie. So, aber pass auf, was ich unbedingt gerne nochmal ansprechen möchte, und zwar, da sind wir wieder beim Thema. Wir haben ja schon manchmal festgestellt, dass es ja Leute, die ich jetzt mal so als Künstler sehe, siehe Xavier Naidoo oder damals auch Nena, vielleicht manchmal immer ganz gut sind, sich aus so politischen Sachen zurückzuhalten. So, und diese Woche, das war mein persönliches Highlight.
Sind die darin?
Die sind sehr, sehr gut. Und sehr, sehr gut ist natürlich auch Jeremy Fragrance, wenn er in New York unterwegs ist, dort auf einen ultrakonservativen Parteitag geht. Und sich dort einfach, ich nenne es jetzt mal, mit der komplett rechten deutschen Elite, also angefangen vom AfD-Gründer bis zum komischen, also anders. Wenn mir jemand einen Aufkleber in die Hand drückt, wo steht, keine Ahnung, was war das, Tannenwald XY mit so einem, ich sag mal, schon sehr, sehr braun gefärbten Waschbären in der Hand. Ich glaube, ich würde mir dreimal überlegen, ob ich diesen Aufkleber in die Kamera halte, dazu lächel und sage, was du doch für inspirierende Leute du alle dort kennengelernt hast. Und auch hier finde ich dann zum Beispiel auch diese Diskussion drunter wieder. Und das nennt man Meinungsfreiheit. Also nochmal, das wäre mir nochmal wichtig zu sagen, das hast du ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich finde, und das kann man wirklich sagen, man hat in Deutschland komplette Meinungsfreiheit. Das ist definitiv der Fall. Also ich reise sehr, sehr gerne und ich könnte jetzt zum Beispiel mich mal nackt in Kairo, Ägypten, auf den Marktplatz stellen. Also so schnell wie ich dort einen Stein im Gesicht habe und meinen ganzen Körper dann sozusagen dort weggeklatscht kriege, kannst du gar nicht gucken. Das ist für mich keine Meinungsfreiheit. So, das heißt, du kannst ja deine Meinung äußern, aber ich finde, du kannst halt einfach nie erwarten, dass grundsätzlich jeder deine Meinung geil findet. Und ich glaube, das verwechseln viele, dass es dann halt nie Applaus gibt. Also das heißt, du kannst ja wirklich eine unpopuläre Meinung sagen. Habe ich auch schon mitunter gemacht. Aber du musst halt damit leben, dass es dann einfach auch Leute gibt, die sagen, ja nee, das sehen wir aber nicht so. Das finden wir eigentlich auch sehr, sehr scheiße. Und dass man halt dann vielleicht auch als Sender wie Sky sagt, nee, also das ist schön, wenn das seine Meinung ist, aber das ist leider nie unsere Meinung. Also ist Sky der Meinung, den seine Doku abzusetzen. Schade, ne? So, also das finde ich, das war mir irgendwie nochmal wichtig zu sagen.
Na wirklich, was diese Lappen, also das kann man nie anders sagen, was diese Lappen immer nie verstehen, ist, dass die Meinungsfreiheit halt für alle gilt. Also, ja, wenn er seine Meinung äußern darf, dann darf ich meine Meinung zu seiner Meinung natürlich auch äußern. Das ist ja, genau das ist ja Meinungsfreiheit und genau das macht ja irgendwie diesen ganzen Diskurs aus, dass wenn ich jetzt irgendwie der Meinung bin, dass alle Leute, die ins Fitnessstudio gehen, übelst die ekelhaften Hurensöhne sind und das hier im Podcast sage, dann kann mir natürlich auch jemand, der gerne regelmäßig ins Fitnessstudio geht und in meinen Augen vielleicht ein Hurensohn ist, eine Nachricht schreiben und sagen, du, ich sehe das anders. Ich finde mich eigentlich ganz geil mit meiner Massephase und dass ich jede Woche 800 Euro in Proteinpulver ausgebe, was, wenn man mal so ein paar Studien sieht, wirklich tatsächlich keinen wirklichen Effekt hat. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Und das ist doch, das macht doch Meinungsfreiheit aus. Also völlig, hau raus, Jeremy. Dich will jetzt halt einfach von den Leuten, die anderer Meinung sind, einfach nur keiner mehr sehen. Und ich finde das wirklich beeindruckend, was Jeremy Fragrance für eine Berg- und Talfahrt der Gefühle hingelegt hat. Ich fand den, muss ich ehrlich sagen, am Anfang, als der so viral gegangen ist, ich fand den echt geil. Weil ich mir dachte, wir sind ja selber solche Leute und wir kennen auch viele solche Leute. Jetzt nur mal als Beispiel zum Beispiel Ngussi. So Leute, die einfach mal random irgendeinen Scheiß machen. Oder Leute, die einfach mal, keine Ahnung, durch einen Bahnhof Abschnapsen rufen, ohne irgendeine Verbindung so zu irgendwas. Das ist ja eigentlich das, was Jeremy Fragrance gemacht hat. Also der geht in eine Quizshow und während die anderen überlegen, was antworte ich auf meine Quizfrage, macht er Liegestütze. Einfach das, was man am wenigsten erwartet. Und ich hab den echt gefeiert und fand den echt geil und hab auch mit Nelly gemeinsam alles verschlungen, was irgendwie von ihm kam. Und dann fing das an, so in so eine ganz komische Richtung zu gehen, aber auch wirklich in kürzester Zeit, sodass dann irgendwann sogar seine Familienmitglieder sich von ihm distanziert haben. Und das ist ja jetzt irgendwie auch noch so das traurige Ende. Naja.
Also ich finde,
ich würde sagen, für Jeremy Fragrance ist noch nie alles verloren. Der hat, also genauso, ne? War ja lange auch so bei Xavier Naidoo, der hätte sicherlich noch irgendwie die Kurve kriegen können. Und Andreas Gabalier hätte sicherlich noch irgendwie die Kurve kriegen können. Haben Leute, die in die AfD eingetreten sind und dann festgestellt haben, es war doch irgendwie scheiße, natürlich auch noch die Möglichkeit, da die Kurve zu kriegen und zu sagen, ich mache jetzt ein bisschen was anderes. Aber es wird natürlich, umso mehr man sich da reinreitet, immer und immer schwieriger.
Naja, also ich würde, um das vielleicht mal abzubinden, in die Richtung kann ich euch echt empfehlen, also weil zum Beispiel das Interview, finde ich, hat mir echt relativ viel Aufschluss gegeben und deswegen sehe ich das insofern ein bisschen anders. Und zwar hat Jeremy Fragrance bei Hotel Matze mal ein Interview gegeben. Also ich sag mal, das muss man sich wirklich echt sehr bewusst anhören und dort sind auch wirklich manchmal Gedankengänge von ein in die nächste Richtung. Und ja, ich würde auch wirklich einfach sagen, dass der einfach ein Typ ist, der sich darum auch wirklich zu 800% null Gedanken macht. Also ich finde, es gibt also dann, jetzt kann man wieder sagen, ja, okay, Vorbildwirkung, der ist halt in der Öffentlichkeit, ja, das mag alles sein. Aber ich glaube, man unterstellt ihm dann einfach an bestimmten Sachen auch ein bisschen zu viel Intelligenz, so, die einfach nicht gegeben ist. Also das heißt, ich glaube auch wirklich, der wird dort eingeladen. Da hört da irgendwie Donald Trump, redet dort, lässt dort noch mit 100 Leuten, die kurz den Hallo sagen. Und man muss ja auch so sagen, Jeremy Fragrance, auch in Interviews merkst du ja, da ist ja wirklich, also sehr viel an sich selber interessiert, aber auch nur an sich selber. Und da kommst du halt auch in so eine Situation, wo du dann wahrscheinlich jeden, der dir einfach ein nettes, kurzes Hallo schenkt, auch wirklich sofort umarmend sozusagen mit entsprechender Parteiwerbung um die Ecke kommst. Und ich glaube wirklich, dass Jeremy selber am wenigsten versteht, weshalb da sozusagen jetzt aktuell denn das alles so läuft, wie es läuft. So, das kann man jetzt, ist jetzt mal völlig bewertungsfrei, aber das glaube ich wirklich. Und das ist auf jeden Fall schon, ja, nicht uninteressant.
Gut, hast du noch was für diese Woche auf dem Zettel? Weil ich habe nämlich noch ein gutes Abschlussthema.
Okay, das habe ich nämlich auch und deswegen lass uns doch gerne in die Richtung switchen.
Mein Thema geht so ein bisschen in die Richtung Therapie-Podcast. Wir sind ja hier so ein Therapie-Podcast und ich hatte diese Woche eine Erkenntnis, die mich eingeholt hat, die, glaube ich, so ein bisschen, es ist traurig, dass mir diese Erkenntnis erst jetzt kommt, aber ich dachte mir, ich teile sie mal mit euch. Vielleicht hilft das irgendjemand da draußen weiter, ansonsten ich muss es einfach nur loswerden. Und zwar bin ich zu einer Erkenntnis gekommen, ich habe, wie verfremde ich das jetzt so, dass jetzt hier nicht ganz offensichtlich ist, von wem ich rede. Es gab in der Vergangenheit in meinem Leben eine Person, mit der ich eine sehr, sehr lange emotionale Bindung hatte. Und diese Person und ich, wir haben uns nicht sonderlich gut getan. Wir hatten eine sehr, sehr toxische zwischenmenschliche Verbindung zum Ende hin. Es gab sehr, sehr viele Vorwürfe, es gab sehr, sehr viel Manipulation, es gab teilweise auch körperliche Übergriffigkeiten, solche Geschichten. Und das war auch unter anderem der Grund, warum ich vor 3 Jahren, warum ich jedenfalls damals mich in die Klinik begeben habe und eine Therapie gemacht habe, so alles, was da passiert ist. Und ich habe jetzt über Ecken erfahren, also es gibt so Personen, mit denen ich Kontakt habe, 2, 3, die sowohl mit mir als auch mit dieser Person noch Kontakt haben. Und da wurde mir zugetragen, dass besagte Person, mit der ich im sehr, sehr schlechten auseinandergegangen bin, jetzt auch an dem Punkt ist, dass diese Person quasi so ein bisschen emotionale Hilfe, professionelle Hilfe, psychologische Hilfe braucht. Und da ist mir klar geworden, was mir die ganze Zeit nie klar war, ich dachte ja immer, dass immer wenn diese Person mir irgendwas angetan hat, irgendwie scheiße zu mir war, mich schlecht behandelt hat, mich manipuliert hat, mir, was weiß ich, für geartete psychische Spielchen angetan hat, dachte ich immer, das ist ja ein übelst böser Mensch. Das ist ja ein Mensch, der das mit Absicht macht. Aber jetzt ist mir klar geworden, dass das für die Person ja genauso oder auf eine andere Art und Weise beschissen ist wie für mich. Und das war wirklich für mich, das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen sehr abgespaced, weil ich hier jetzt auch nicht ganz so die Person irgendwie, ja, bloßstellen möchte, aber für mich war das immer so, dieser Mensch ist die böse Person und ich bin die gute Person. Und jetzt denke ich mir aber so, vielleicht war in vielen Situationen diese Person die böse Person, aber sie hat selber drunter gelitten und sie hat das nicht bewusst gemacht, um mir weh zu tun, sondern einfach, weil sie vielleicht in manchen Situationen nicht anders konnte, weil es selber Verhaltensweisen waren, die, boah, ist das deep gerade, die irgendwie, ja, aufgrund von Traumata, aufgrund von negativen Erlebnissen in der Vergangenheit passiert sind. Und das war jetzt für mich wieder so ein Schritt zu sagen, ich bin da ein Stück weit mehr jetzt irgendwie im Reinen mit mir. Nee, weil ich jetzt weiß, dass es der Person auch schlecht geht und ich mich da irgendwie drüber freue, sondern weil ich mir denke, okay, es ging der Person in der Situation und mit dem, was da passiert ist, genauso schlecht wie mir. Und das habe ich ganz lange nicht so gesehen. Ich dachte immer wirklich, diese Person ist als Gewinner aus der Situation rausgegangen und ich als Verlierer. Und jetzt habe ich das erste Mal in der vergangenen Woche diese Erkenntnis gehabt, dass wir beide Verlierer der Situation waren. Und es gut ist, dass jetzt quasi auch der zweiten Person in diesem Gespann irgendwie Hilfe zuteilkommt. War das jetzt zu verwirrend oder?
Nee, ich war, mir gehen da gerade irgendwie ganz, ganz viele Gedanken im Kopf rum dazu. Also ich kann mal aus eigener Perspektive sagen, also dass es wirklich Dinge gibt, also auch sagen wir Dinge, die ich jetzt tue und mache, die bestimmt gegenüber Menschen, die man vielleicht auch sogar sehr, sehr mag, so aufnehmen, als würde man das machen, um Person XY, um die zu ärgern oder um, keine Ahnung, sich da, wie sagt man das jetzt, um sich da irgendwie Gehör zu verschaffen oder da irgendwie in den Mittelpunkt zu spielen oder so. Aber es gibt wirklich auch diverse Verhaltensweisen, die man aus irgendwelchen Gründen, die sich dann, wie du schon sagst, die aufgrund von Sozialisierung, wie die Art und Weise, wie man aufgewachsen ist, wo man aufgewachsen ist, sich so entwickelt haben, dass man da wirklich irgendwie manchmal so ganz schwer irgendwie aus seiner Haut kommt. Also ich kann das jetzt mal nur für mich sagen, also aus irgendeinem komischen Grund habe ich in meinen 20ern, das habe ich Gott sei Dank echt sehr, sehr gut abschütteln können, habe ich gelogen ohne Ende. Also aber wirklich auch bei richtig banalen Dingen. Aber, also es war jetzt nie so nach dem Motto, dass ich sage, oh, juhu, ich lüge, sondern entweder, weil ich mich selber gerne, ich war selber irgendwie, ich glaube, in der Zeit auch sehr unzufrieden. Deswegen, wenn dann viele Leute zu mir sagen, ach Mensch, guck mal Marc, du, willst du nie nochmal 22 sein? Ich denke mir, nee, eigentlich war ich da wirklich echt übelst scheiße. Also man hat irgendwie Leute versetzt, man hat sich da irgendwie alles zurecht gelogen und gebogen. Aber aus irgendeinem Grund konnte ich damals echt irgendwie nie anders. Also es war, also man hat sich dann selber ja trotzdem scheiße gefühlt. Also gar nicht unbedingt manipulativ jetzt, dass man sagt, man will selber besser dastehen. Und das, was du gesagt hast, ist trotzdem echt auch, also diese Erkenntnis ist, glaube ich, sehr, sehr groß, weil, ja, wie du schon sagst, also wie soll man das jetzt nicht auf sich selber projizieren, wenn da die ganze Zeit bestimmte Sachen sehr, sehr schief laufen oder man sich denkt, okay, cool, die Person macht das jetzt hier mit Absicht, um mich zu verletzen, aber, ja, starke Worte, das würde ich jetzt fast schon irgendwie sogar so stehen lassen. Ja.
Noch kurz zum Abschluss, ich werde besagte Person im kommenden Jahr vermutlich im Rahmen einer Hochzeit im größeren bekannten Umfeld, Bekanntenkreis sehen und bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Aufeinandertreffen sein wird. Vor allen Dingen dann vermutlich, je nachdem, ich habe da, also so tief sind meine Einblicke nicht, dass ich jetzt genau weiß, okay, was ist da jetzt, sage ich mal, der Therapiestatus, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass bis Mitte nächstes Jahr wir dann vielleicht beide an dem Punkt sind, dass wir da mit professionellen Menschen drüber gesprochen haben und bin sehr, sehr gespannt, wie dann so ein, auch wenn nur sehr flüchtiges, vermutlich Wiedersehen sein wird. Also ich blicke da wirklich sehr, sehr optimistisch in die Zukunft und habe irgendwie das Gefühl, an dieser Erkenntnis echt gewachsen zu sein. Das ist wirklich vom ich wasche mir die Hände nie nach dem Scheißen, ich sehe mir auf die Füße zu absoluten Deep Talk. Boah.
Ja, aber
Gänsehaut.
Ja, wirklich. Tja, jetzt sollte eigentlich noch ein Part kommen, aber das passt nie. Anders, lass uns trotzdem nochmal in eine andere Richtung switchen und dann, ach Gott, ich wünschte, wir könnten noch ein paar Podcast-Folgen heute aufzeichnen, ey, aber das wird wahrscheinlich so nie vorkommen.
Ja, ich wünschte, du würdest Januar in Urlaub fahren, dann könnten wir das machen.
Ich weiß, aber das wird nie geschehen. Ich pass auf, ich habe eine andere Frage an dich und zwar, ich mache wirklich dann noch ein bisschen kürzer und zwar, du feierst Geburtstag, nämlich 11 Jahre Lara Likör. Das Ganze.
Stimmt, das habe ich ja völlig vergessen.
Das Ganze und da möchte ich es einfach nochmal kurz im kleinen Rahmen irgendwie trotzdem machen und zwar, dass diesen Freitag im Ludne und jetzt wäre meine goldene Einstiegsfrage. Wann war eigentlich der Moment gekommen, wo du jetzt irgendwann gesagt hast, ach, weißt du was, ich würde gerne mich, Lara Likör, dann mein musikalisches Dasein gerne in Form von veranstaltungstechnischen Sachen feiern. Weil du machst das ja echt schon relativ lange oder auch schon immer in wechselnden Locations. Und ich fand das immer total super und dachte mir, woher kommt dieser Impuls?
Also eigentlich ist es recht einfach, das ist einfach der pure Narzissmus. Ich finde es eigentlich ganz geil, mich selber zu feiern, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde, tatsächlich ist für mich dieses jährliche Jubiläum, also ich habe, glaube ich, angefangen, das groß zu feiern mit 3 Jahre Lara Likör und seitdem war eigentlich jedes Jahr immer irgendwas, selbst während Corona irgendein Special Stream zu dem Thema und so. Ich sag mal so, für mich ist das auch immer so der Reminder, alle Leute, die gesagt haben, das kannst du niemals zu deinem Hauptberuf machen, für die ist das nochmal die Erinnerung, guck mal, jetzt mache ich's 8 Jahre, jetzt mache ich's 10 Jahre, jetzt mache ich's 11 Jahre. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist es auch immer so ein schönes Geschenk zurück an die Leute, die mich die ganze Zeit unterstützen, mit denen einfach nochmal gemeinsam zu feiern, wirklich unter diesem Bewusstsein. Also nie unter dem Motto, heute ist 2010er und ihr seid da, heute ist das und das und ihr seid da, sondern heute feiern wir einfach wirklich mal, dass es mich gemeinsam mit euch allen da draußen gibt und dass ich das machen kann. Und eigentlich wollte ich, also für dieses Jahr hatte ich wirklich so viele Pläne, ich hatte so viele Ideen, ich habe so viele Anfragen rausgeschickt. Ich möchte das gar nicht kleinreden, wie es jetzt wird, aber tatsächlich ist es am Ende in Anführungszeichen nur der Lude geworden, weil leider aus diesen ganzen Plänen und Ideen nichts geworden ist. Also von ganz, ganz vielen Locations, auf die ich Bock hatte, habe ich nicht mal eine Rückmeldung bekommen. Andere Locations sind ein bisschen an ihrer Örtlichkeit gescheitert, weil entweder zu groß oder einfach falsch gelegen. Also es gab beispielsweise, hätte die Möglichkeit gegeben, das Ganze in Pieschen zu feiern. Aber ich dachte mir dann so, Pieschen ist halt auch irgendwie, da will zum Feiern auch keiner hinfahren. Also so dumm, dass es klingt, ne? Aber wer feiert denn in Pieschen?
Da fährst du nur zum Ficken.
Da kann die Location noch so schön sein. und dann habe ich tatsächlich auch so ein bisschen, ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen, weil ich mir dann so dachte, okay, in 2 Monaten ist jetzt auch schon Dezember und ich muss es ja im Dezember feiern, weil ich kann ja, also ich will nie wieder so, was ich schon mal gemacht habe, so 2 Jubiläen zusammen feiern oder so 11,5 Jahre oder so, das ist ja auch scheiße. Und dann habe ich relativ kurzfristig dann entschlossen, das Ganze einfach im Luden zu feiern und ich sag mal so, im Luden ist für mich natürlich sehr entgegenkommend, dass ich nichts vorbereiten muss. So, der Lude ist halt da, ich komme dorthin und bin da auch sehr routiniert und kann mich dann auch ein bisschen mehr darauf einlassen, weil ich nicht irgendwie die ganze Zeit 1000 Sachen organisieren muss. Ein bisschen mit den Leuten, naja, quatschen ist zu viel gesagt, ich muss ja trotzdem noch Musik machen.
Aber man ist mehr in der Situation.
Zu socializen, Hände zu schütteln, da freuen sich jetzt alle nach dieser Podcast-Folge. hier und da eine Umarmung.
Ach, schade, ich habe ja Veranstaltung.
Vielleicht den ein oder anderen Schnaps, aber bitte liebe Grüße an alle, die diesen Podcast hören. Wir können natürlich sehr gern, wenn ihr am Freitag da seid, einen Schnaps zusammen trinken, aber bitte bringt mir im Minutentakt einen Schnaps hoch. Ich verstehe den Impuls zu sagen, es ist sehr, sehr cool, aber ich will ungern ausgerechnet an meinem Jubiläum wieder den Todesrückfall haben, dass ich dann gar nicht mehr am DJ-Pult stehen kann und mich irgendwie festhalten muss an meinen Knöpfen. Also dann bringt mir lieber ab und zu mal ein Red Bull. Das hilft mir, glaube ich, mehr. Also ich habe tatsächlich nie die Intention, dass ich dann am Samstag bewusstlos in irgendeiner Ecke liegen möchte, sondern ich würde schon trotzdem gerne halbwegs nüchtern aus diesem Gig rauskommen. So sehr, also man kann ja sich auch feiern, ohne dabei völlig abzustürzen. Möchte ich einfach nur noch mal dazu sagen, weil ich echt sagen muss, seit ich hier im Podcast gesagt habe, dass ich wieder hier und da einen Schnaps trinke, haben da einige Leute, wie sagt man immer so schön, statt des kleinen Fingers gleich die ganze Hand genommen und stehen dann auch wieder wie in alten Zeiten wirklich im Minutentakt bei mir. Und Leute, ich kann das auch nicht mehr. Ich bin das nicht mehr gewöhnt. Ich werde auch älter. Ich bin völlig raus aus der Übung. Also macht das bitte nicht. Das wäre wirklich, wirklich lieb.
Ja, wie du sagst, ich finde, man hat ja dann ab und zu auch irgendwie gefühlt zu viel zu verlieren. Also gerade wenn ich jetzt an die 4 Veranstaltungswoche oder an die 5er diese Woche denke, dann ist es natürlich auch nicht unbedingt zuträglich für Stimme und Co., wenn du jeden Tag rotzetüden zu bist, ey. Aber ich finde es total super, dass du es wirklich machst und feierst. Das Komische ist, also das geht mir nach wie vor noch so, mich haben jetzt auch schon dieses Jahr komischerweise ein paar Leute gefragt, warum ich nie eigentlich meine eigene Party mache. So, und jetzt an der Stelle vielleicht der Cliffhanger. Das beantworten wir eventuell in der nächsten Folge. Liebste Lara, ich sage erstmal Adios an dieser Stelle und hinterlasse dir an der Stelle die letzten Worte. Ich bin diese Woche zwar die ganze Zeit in Dresden, kann das aber sagen, weil der ein oder andere mich schon gefragt hat, warum privat steht. Also wenn bei mir steht Enchilada privat, Parkhotel privat, dann heißt es natürlich nicht, dass ich privat weggehe, sondern dass ich da sozusagen privat gebucht bin. Also das heißt, ich bin diese Woche, möchte ich mal sagen, in geschlossenen Veranstaltungsbereich, das heißt Firmen-Event, Geburtstag und einfach fünf gut gelaunte Säufer, die sich mit ihren Freunden treffen und einfach auch nur mit denen zusammen einen guten Abend in der Kakadu-Bar haben wollen. Oh Gott, das habe ich jetzt nicht laut gesagt, lassen wir drinnen. Und genau, deswegen, ich habe jetzt an der Stelle erstmal gar nicht mehr so viel zu sagen. Es war eine, ja, gerade auch wirklich mit unserem Grande, mit dem Deep-Finale, also das heißt für alle, die dran geblieben sind, ich glaube, ja, habt mehr als gut getan, das so zu machen. Und bei allem, was ist, die letzten Worte gehen an die wunderbare Lara Likör. Und ich sag schon mal ciao, bis nächste Woche.
Ja, wir haben es ja gerade schon angeteased. Also wenn ihr mich diese Woche sehen wollt, kommt auf jeden Fall am Freitag in den Luden, denn da findet die große 11 Jahre Lara Likör Party statt. Ich habe versucht, ganz, ganz viel Konfetti zu kaufen. Ich habe leider noch sehr, sehr wenig bekommen, habe aber ein bisschen die Hoffnung, dass es auch daran liegt, dass schon ganz, ganz viele meiner treuesten Fans und Freunde irgendwie da die Vorräte leer gekauft haben. Also es wird ein bisschen Konfetti geben, es wird ein bisschen Rumgeschnäpsel geben. Ich werde die ganze Nacht Musik machen, kommt da gerne hin, ab 22 Uhr Freitag im Luden. Und wenn ihr Bock habt auf bisschen Studentenparty oder einfach am Dienstag nächste Woche noch nichts vorhabt, dann spiele ich mal wieder im Nachteck und da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. In diesem Sinne, folgt diesem Podcast auf allen Social Media Kanälen, also bei Spotify und Instagram, mehr Social Media Kanäle hat der Podcast nicht, und empfehlt uns gerne weiter und folgt natürlich auch @DCMarkHome und @LaraLikör. Und wenn ihr Bock habt, kleiner Aufruf an euch, schickt uns doch mal, ihr habt ja, wenn ihr bei Spotify, bei dieser Folge, die ihr gerade hört, ein bisschen runterscrollt, habt ihr so ein Feld, wo ihr Sachen reinschreiben könnt, wo steht sowas wie, wie beschissen fandet ihr diese Folge. So ein Feld, da könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, ob ihr noch coole Fragen für uns habt, für den Dreier im Podcast, weil ich mir nämlich vorstellen könnte, dass Marc und ich mal so ein Dreier im Podcast oder Zwölfer im Podcast Community Special machen mit euren Fragen. Da könnt ihr wirklich alles reinschreiben. Alles, was ihr über uns wissen wollt. Wir entscheiden dann selber, ob wir wahrheitsgemäß antworten, ob wir überhaupt antworten, ob wir euch einfach nur sinnlos beleidigen. Schreibt da gerne mal was rein. So viele Fragen ihr wollt. Ich weiß gar nicht, ob man bei Spotify auch 50 absenden kann, aber ansonsten geht einfach auf eine andere Folge, da könnt ihr auch noch was einschicken. Ihr habt unter jeder Folge dieses Feld. Ja, soweit so gut. 1 Stunde 20, bester Podcast ever. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Bis nächste Woche.